Nach mir die Sintflut. Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Sicher sein wie in Abrahams Schoß oder jemandem zum Sündenbock machen. Das sind alles Sprichwörter aus der Bibel. Hätten Sie es gewusst? Egal ob ja oder nein, in der folgenden Sendung in die Grundlagen des christlichen Glaubens, zu der Sie Leon Bichler aus München herzlich willkommen heißt, werden wir Ihnen die oft gänzlich unbekannten Hintergründe und Ursprünge zu diesen und vielen weiteren Sprichwörtern erklären, die unsere abendländische Alltagssprache und damit unser Denken aus der Bibel heraus bis heute stark prägen. Wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich auch vor allem meinen heutigen Gast. Er heißt Georg Dietlein, ist Publizist und angehender Jurist, Ökonom und Theologe im jungen Alter von 24 Jahren und ist auch regelmäßig bei uns im Grundkurs des Glaubens zu hören. Georg Dietlein, ich bin schon ganz gespannt auf die Sprichwörter und Redewendungen, über die wir heute sprechen werden, und ich heiße Sie herzlich willkommen auf Radio Horeb.
Vielen Dank.
Herr Dietlein, warum spricht man denn eigentlich davon, dass dieser Kelch doch bitte an einem vorübergehen möge, wenn man sich einer als ja unangenehm erscheinenden Sache nicht stellen möchte?
Ich glaube, wir kennen all die Szene, jedes Jahr bei der Passionsgeschichte, spätestens an Karfreitag, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aus dem Matthäusevangelium mit Parallelstellen. Wir können ja mal reinschauen in den Urtext. Also vielleicht dieses Kelchwort ist ja wunderschön, auch weil es vielleicht so, weil es nur als Christ verstehen kann. Ich glaube, ein Nicht-Christ rafft gar nicht sofort, was eigentlich der Kelch ist, was im Kelch so negativ ist. Und es stimmt ja auch, die Heilige Schrift kennt ja auch nicht nur negative Worte für den Kelch. Und ganz im Gegenteil, sie kennt beides bei diesem Thema, das Gute und das Schlechte. Wein als Zeichen der Freude, des Zusammenhaltes, aber eben auch die Akzentuierung, etwa hier der Kelch und Wein, das kennen wir ja vielleicht auch, die Wirkung des Alkohols, der Rausch, der Tod, das Benommensein, die Krankheit letztendlich. Schauen wir mal in den Text rein, das ist Matthäus 26, Vers 39. Das ist diese Szene im Garten, Gethsemane am Ölberg, wo Jesus am Vorabend seines Leidens, am grünen Donnerstagabend eben seinen Vater bittet, aber Vater. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete, mein Vater, dieses schöne Wort, aber Pater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du es willst. Wir finden übrigens noch ein paar ähnliche Parallelstellen. Das ist ganz interessant. Das ist also, das Evangelium ist ja ein Kunstwerk, sage ich mal. Also ein Kunstwerk, auch dichterisch. Das ist ja keine Echtzeitstory im Sinne von, er hat einen Bericht geschrieben, von wegen heute am Montag den und den ging Jesus in den Garten, sondern das ist ein Kunstwerk. Und bei Matthäus, der hat irgendwie die Terminologie des Kelches aufgenommen, finden wir das an mehreren Stellen. Ich möchte mal gerade mal kurz blättern. Matthäus 20, das ist auch eine schöne Szene, die wir vielleicht nicht so gut kennen. Das ist die Bitte der Zebedeus-Söhne und ihrer Mutter. Das kommt da auch ähnlich vor. Man könnte fast sagen, wenn man das zusammennimmt, merkt man schon, dass es ein Sprichwort werden konnte auch. In dieser Perikope heißt es Matthäus 20, damals kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie ihm etwas bitten wollte. Er fragte sie, was willst du? Sie antwortete, versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Naja, natürlich dreiste Bitte, aber vielleicht kann man das auch anders verstehen. Wir gucken mal weiter. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sagten zu ihm, wir können es. Ziemlich interessant, etwas dreist vielleicht auch. Und wir schauen noch mal weiter. Es gibt noch ein paar weitere Verweise, etwa bei Johannes 18. Mal kurz blättern hier in der Heiligen Schrift. Sekunde. Da geht es auch um den Kelch wieder. Eine Parallelstelle. So. Genau. Das ist die Szene der Gefangennahme Jesu. Das gibt es bei Matthäus ganz ähnlich. Und zwar, da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide, der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken. Also ganz interessant, dieses Symbol des Kelches, das hat irgendwie bei den Synoptikern, also Matthäus und Markus und Lukas, eine Bedeutung schon gehabt und dann eben auch bei Johannes. So ist nicht so oft, dass Johannes, der ist ja ein bisschen anders von seinem Evangelium in vielerlei Hinsicht, der ist ganz anders von seinem Aufbau, auch von seiner Theologie. Das ist interessant, dass dieser Kelch da mal bezeugt wird, und zwar vierfach bezeugt wird. Das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass wirklich dieser Kelch eine Rolle gespielt hat am Karfreitag oder eben am Gründonnerstag. Aber wir merken schon, okay, also völlig klar, dieses Kelchwort Jesu, lass diesen Kelch irgendwie vorübergehen. Da geht es um die Symbolik des Weines, Wein als Zeichen der Betäubtheit, auch des Leidens. Ja, also schön diese Symbolik auch, die man ja dann am Gründonnerstag sehen kann bei der Eucharistiefeier, bei der Einsetzung des Abendmahles. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut. Ja, also wunderschön. Ich finde, das ist ein schönes Wort, ein schönes Sprichwort auch, das es noch so deutlich macht, auch was für eine tiefe Symbolik die Eucharistie in so einem Leben haben könnte, ja. Und zwar als Symbol auch für das Leiden, aber auch für das Auferstehen. Übrigens, diese beiden Symbole, Brot und Wein, kommen ja nicht von Jesus, sondern die kommen schon aus der Pessach-Haggadah, aus der Feier des Pessachmahles. Ja, also das große, man könnte sagen, vor Ostern, die Pessachfeier, das Passchafest. Die Juden hatten ja auch schon Brot und Wein, und zwar dieses ungesäuerte Brot und den Wein. Übrigens, hier spielte das eine andere Bedeutung. Der Wein, der Kelch, war das Zeichen des Aufbruchs, der Freude. Und das ungesäuerte Brot war ein Zeichen, man könnte sagen, für die Hektik, für die Rast, für die Eile, für die Schnelligkeit, für die Probleme. Also hier ist es genau andersrum bei den Juden, bei dieser Pessach-Haggadah, dass das Brot eher das Schlechte ist und der Wein das Schöne, das Zeichen der Freude. Bei Jesus ist es hier noch andersrum, von wegen der Wein als Zeichen des Leidens, als Symbolik, macht ja auch vielleicht noch Sinn. Ich meine, wenn wir überlegen, so dieser Wein und Traubensaft damals, dieser Most vielleicht, hat sich auch so ein bisschen die Symbolik gehabt, ein roter Wein als Blut, wunderschöne Symbolik, die Jesus da verwendet. Und ja, also man merkt schon, so ein kleines Wort, lass diesen Kelch mal vorübergehen, das kennen wir ja alle irgendwie, zumindest als Christen. Da kann man wirklich tief drüber nachdenken und auch merken, okay, da geht es um eine ganz spannende Theologie, dieses Leiden, das Aufgreifen auch des alten Bundes oder des neuen Bundes in diesem Kelch, der Kelch als Zeichen, ja, auch des Leidens, des Blutes, Jesu Christi.
Ein Kelch ist ja auch etwas Königliches und normalerweise trinken ja gerade auch Könige aus einem Kelch. Es ist also nicht etwa ein einfacher Becher. Andererseits gilt der Kelch bei dem Sprichwort, dieser Kelch möge an mir vorübergehen, ja für etwas Schlechtes. Wie kommt es also zu diesem Spannungsverhältnis, Herr Dietlein?
Na gut, also hier ist es halt ein besonderer Kelch, ne? Also kein Jude würde den Kelch des Pessach-Haggadah-Festes mit einem Leiden verbinden. Das ist auch was Spezielles, ne? Ich meine, das ganze Pessach-Fest wird ja auch von Jesus neu gedeutet. Und darum ist ja auch die Messe nicht jetzt ein Pessach-Feier, ganz im Gegenteil. Das ist ja was Neues. Und zwar, hier geht es ja darum, gut, bei Pessach geht es darum, dass die Juden und das jüdische Volk feiert die Befreiung. Und zwar die Befreiung aus Ägypten. Also das heißt, letztendlich auch eine symbolische Befreiung, letztendlich jedes Jahr neu. Das ist dann so ein Ritual bei der Pessach-Feier, dass der Vater erklärt, was dieses Jahr anders geworden ist. Also auch ganz konkret, Pessach nicht nur als Zeichen, damals war es so, sondern heute ist es so geschehen. Vielleicht dieses Jahr hat Gott uns befreit von diesem, jedem Leiden, diesen Sorgen und so weiter. Und das Abendmahl, zumindest die Situation ist ja eine sehr angespannte Situation. Die Jünger feiern auch Pessach, aber in einer ganz besonderen Art und Weise. Und zwar, die merken schon, das ist das Symbolische dabei. Das ist nicht nur das jüdische Mahl, sondern es wird in einen neuen Kontext gerückt, einen Kontext der Erlösung, des Leidens auch. Da kommen so symbolische Worte, die doch vielleicht keiner verstehen konnte. Ja, also es ist ja auch schön, dass die Jünger das vielleicht dann doch verstanden haben, ein paar Tage später, was Jesus da gemeint hat. Von wegen, das ist mein Leib. Mein Gott, wie kann der das sagen? Ne? Und diese Wortwahl finden wir bei Johannes 6 ja auch schon, der Brotrede. Das ist mein Fleisch. Und da gehen die Jünger weg, zumindest einige, und sagen, das kann doch kein Mensch behaupten, dass das sein Fleisch ist, das wir essen müssen. Also ganz interessant, Jesus spielt mit diesen Symboliken des alten Bundes und ordnet sie neu ein. Finde ich total erfrischend auch, aber das ist ein Zeichen auch dafür, dass es vielleicht von Jesus authentisch ist. Das ist ja die große Frage der Exegese, der Forschung immer, naja, was sind jetzt die authentischen Worte Jesu? Bisschen schwierig, weil es ohnehin auf Aramäisch war und nicht auf Griechisch und man kann nicht alles so übersetzen und das Griechisch-Lateinische, Deutsche ist eh viel akademischer als das Hebräische, was viel einfacher ist und im positiven Sinne so näher die Erklärung hat. Wenn ich hier im Text lese, mein Vater, das ist jetzt nicht so emotional eigentlich wie vielleicht das Wort Abba, ja, Papa, das ist das Zeichen, ne? Wir merken schon, also die Heilige Schrift, die kann man niemals so lesen, wie Jesus gesprochen hat oder wie sie verstanden hätte würden, ja. Aber noch zurück zum Thema, also gut, hier wird der Kelch neu eingeordnet in das Leiden, die Theologie des Leidens, die ist dem alten Bund relativ fremd, aber doch kommt sie schon vor, bei Jesaja etwa. Jesaja enthält schon diese Lieder vom leidenden Gottesknecht. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass das schon die Juden verstanden haben, so einfach, weil das passt gar nicht rein. Diese Lieder passen nicht in Jesaja rein. Natürlich ist da auch die Rede von, naja, von Mahnung und so weiter, aber Wie kann man sich das vorstellen, diese drei Lieder von einem leidenden Gerechten? Wer ist das eigentlich? Ich glaube, das muss man mal erforschen. Da hat, glaube ich, noch keine so richtige Erklärung für im Alten Bund. Wer könnte der leidende Gerechte sein? Ist das irgendwie ein Prophet? Ist das irgendwie ein besonderer Mensch? Und dann kommt die Auflösung, könnte man fast schon sagen, dass Gott eben seinen Sohn in die Welt schickt. Das ist der leidende Gerechte. Das ist schon radikal. Das ist für einen Griechen unverständlich, dass Gott Mensch wird. Und auch für einen Juden erstmal ganz schwierig. Und auch für einen Menschen, der jetzt Monotheist ist, ja auch nicht immer so einfach, von wegen Gott, der Vater, Gott, der Sohn, mein Gott, das ist ja schon komplex, ne? Aber noch zurück. Also, hier wird etwas Neues hineingestellt, auch schon in das, was da war, in diese Theologie des Leidens, die ja schon grundgelegt war und grundgelegt ist bei Jesaja, die uns von Jesus im Neuen Testament oft zitiert wird. Das ist spannend. Die Evangelisten spielen mit diesen alten Ideen, mit den alten Begriffen, die zeigen immer auf, hier wird eine Sache erfüllt, die schon angelegt war im Alten Bund. Und das wird also in der Passion am deutlichsten. Da werden immer wieder Sachen aus Jesaja zitiert, aus den Psalmen. Und merkt direkt, das ist eine literarische Komposition, wo Jesus das Neue und das Alte verbindet.
Also das Sprichwort, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, eine auch Symbiose von Altem Testament und Neuem Testament, die Jesus hier im Garten Gethsemane sozusagen ausgesprochen hat. Mhm. Ein ebenfalls sehr bekanntes Sprichwort, auch in unserem Alltag sehr gebräuchlich, ist ja, nach mir die Sintflut. Mhm. Was meint man denn normalerweise damit und in welchem Verhältnis steht es zu dem Ursprung dieses Sprichworts, den Sie uns vielleicht erklären können?
Ja, es gibt ja Sprichwörter, die sind ziemlich nah am Urtext und es gibt jetzt nicht in der Woche, in der Heiligen Schrift das Wort nach mir die Sintflut. Natürlich geht es da um Genesis 6. Da schlage ich kurz mal auf, um diese ganz alten Kapitel, die Zeit der Patriarchen und dann auch eben die Geschichte von der Sintflut. Ich öffne es gerade mal hier. Könnt ihr kurz mal reinschauen. Da sprach Gott zu Noach, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat und so weiter. Man redet davon, dass er seine Arche bauen. Und dann kommt, ich will nämlich die Flut über die Erde bringen, um alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel, alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben. Alles auf Erden soll verenden. Mit dir aber schließe ich einen Bund und so weiter. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, es gibt jetzt hier ein Sprichwort nach mir die Sintflut. Das ist ja auch ein ziemlich, ich sag mal, ein dreister Spruch. Wir kennen das ja aus dem Alltag. Das meint ja so viel wie, ich vielleicht beende jetzt das Werk nicht so ganz und nach mir kommt dann die Sintflut. Natürlich ist das ein bisschen Sinn entfremdet. Und ich habe gerade noch eine Parallelstelle hier aufgeschlagen, die passt aber nicht in diesen Kontext gerade so gut rein. Aber gut, dieses Sprichwort in Anführungszeichen mit der Sintflut ist natürlich ziemlich zweckentfremdet. Ja? Also Sintflut ist eine Strafe Gottes für die Menschen, die eben Gewalten vollbringen, schon am Anfang. Da gibt es ja schon die ersten Gewalttaten in Genesis 3, Kain und Abel, also ziemlich krasse Typen. Die Menschen da, die fangen direkt an nach der Erlösung, nach der ersten Erlösung, nämlich die Schaffung des Menschen, fangen die schon an, sich zu kloppen und sich die Schädel einzuschlagen. Und dann eben die Strafe Gottes. Übrigens total spannend, dieser Gott des Alten Testamentes. Man denkt ja immer so, Gott sei vielleicht so berechenbar, platonisch oder so, aber es ist ein sehr emotionaler Gott und auch ein strafender Gott. Und man kann jetzt überlegen, ist das irgendwie ein zynischer Gott? Wahrscheinlich das nicht, aber auch ein Gott, der vielleicht sogar menschliche Züge trägt, und zwar ganz natürlich menschliche Züge, der auch Leidenschaft hat, der auch, man könnte sagen, nicht nur Leidenschaft, sondern auch so ein bisschen, klar, den Menschen gewinnen möchte. Und Eifersucht kann man da auch vielleicht manchmal reindeuten, wenn die Menschen um das goldene Kalb triumphieren. Ne? Also total schön, die Sintflut nochmal als Symbol, wie sie nun geschehen ist, nicht, kann man natürlich darüber streiten, oder ob es ein Symbol ist, oder ob eben Gott doch immer wieder eingreift in die Welt. Das stimmt ja auch, das merken wir ja auch, dass Gott vielleicht straft. Natürlich ist das ein bisschen korrigiert worden, auch durch Hiob und das Neue Testament. Nicht jeder Mensch, der leidet, hat auch was Falsches gemacht. Das sieht man dann sehr schön bei Hiob. Das ist wirklich ein leidender Gerechter, der gar nichts dafür kann. Total schön, aber Sintflut eben als wirklich klares Zeichen. Gott will einen Neuanfang, Gott will neu beginnen mit der Arche, mit diesem, der Kontinuität auch des Noach. Er will nicht alles beenden, aber gleichwohl eben auch Neues schaffen. Und manchmal heißt eben Neues schaffen auch Dinge beenden. Aber das ist vielleicht ein schönes Bild dafür, dass nicht alle Sprichwörter irgendwie, klar, die nehmen Replik auf das alte Neue Testament. Die Menschen haben sich ja Sprichwörter erdacht, in Anführungszeichen, oder herausgebildet, indem sie die biblischen Schriften kannten. Das war ja die Schrift, kann man vielleicht sagen, in den letzten, vielleicht in den letzten 2000 Jahren. Menschen konnten ja nicht zwingend lesen und schreiben und die haben das gehört, ne? Und dann leider auch manchmal lateinisch, aber die haben verstanden und zumindest einige Sachen sich vielleicht gemerkt in der Predigt, aus der Predigt. Und das sind dann eben so Relikte wie nach der Sintflut, wo Menschen Dinge reflektieren, ein Symbol nehmen. Wir kommen nachher noch auf Abrahams Schoß oder auf Methusalem hatten wir letztes Mal schon. Also da haben Menschen Dinge reflektiert und sich Symbole ausgedacht für eine, vielleicht eine Geschichte aus dem alten Neuen Testament. Und auch nebenbei, wenn wir in Kirchen gehen, gerade in so ältere Kirchen, hier in Köln gibt es sehr viele schöne alte Fresken, man findet die Szenen ja in Bildern. Und die Menschen kannten das. Und wir alle kennen auch ein paar Bilder aus der Heiligen Schrift. So die bekannten Sachen kennen wir alle. Wir können alle, wir würden alle raffen, wenn da ein Bild ist von vielleicht der Sintflut, ja, ein Schiff. Das ist ja uns auch als Kind beigebracht worden, genauso den Menschen vor uns. Und die Menschen leben ja in diesen Schriften, zumindest die Menschen vor uns haben so gelebt und die haben verstanden, was das für Symboliken sind, Bilder sind. Und die Bibel ist ja ein lebendiges Buch, was dann auch leben soll. Und darum ist es sehr schön, wenn Kinder auch Kinderbibeln lesen, wenn wir in der Bibel lesen und auch die Geschichten irgendwie kennen. Sie haben nämlich auch theoretisch eine nicht religiöse Bedeutung. Sie sind einfach kulturgeschichtlich spannend. Und wer die Heilige Schrift nicht kennt, ist nicht nur, naja, ist auch ein bisschen unbelesen, würde ich sagen. Und eigentlich ist das eigentlich ein wundervolles Buch, das man auch in Deutsch lesen könnte heutzutage.
Bei unserer heutigen Sendung, der Grundkurssendung zu den biblischen Sprichwörtern und Redewendungen, haben wir also gerade über das Sprichwort nach mir die Sintflut gesprochen. Sintflut ist hier also ja zweckentfremdet worden, wie Sie gerade gezeigt haben. Es zeigt aber eben doch, welchen Einfluss und welche Beschäftigung mit der Bibel gerade auch im Westen und speziell auch in Europa stattfand und ja auch heute immer noch stattfindet. Als erstes, Herr Dietlein, haben Sie auch gesagt, die erste Erlösung des Menschen sei seine Schaffung gewesen. Wie meinen Sie das denn?
Naja, ich meine, gut, Erlösung ist ja ein immerwährender Prozess, sage ich mal. Dass der Mensch schon mal geschaffen wird, ist ja auch eine Begabung. Und zwar, der Mensch wird ja auch, es gibt dieses schöne Hochgebet, du hast den Menschen wundervoll erschaffen, auch wundervoll erneuert. Ne? Ich meine, die Erschaffung des Menschen ist schon eine Erlösung, eigentlich eine, naja, man könnte sagen, eine Befreiung. Ne? Das ist ja ein immerwährender Prozess, auch in der ganzen Heiligen Schrift gibt es nicht so einen Punkt von wegen, hier, zack, die Erlösung am Kreuz, sondern das wird ja aufgebaut durch viele Dinge. Und das finden wir so schön in den Hochgebeten drin, dann kommt, ist die Rede von, ja, erstmal diesem Angebot der Liebe im Garten Eden, das Paradies mit gewissen Regeln, übrigens Regeln, die es nicht heißen, von wegen, das darfst du nicht, sondern eigentlich, ja, das ist ein Angebot für ein gutes Leben eigentlich. Ein gutes Leben, und wenn wir ehrlich sind, ein gutes Leben enthält immer auch Verbote, die aber anders zu lesen sind. Das sind eigentlich Hinweise zum guten Leben. Und dieses Angebot, die man könnte sagen, die erste Erlösung, der Mensch wird befreit, bekommt seine Freiheit ja auch. Ja, das ist ja das Besondere am Menschen, das haben jetzt andere Tiere nicht, die Freiheit. Und leider ist Freiheit auch eine Zumutung, im positiven Sinne. Zumuten heißt, ich kann dir etwas zumuten. Ich kann das dir, ich hab den Mut, dass du das schaffen kannst, und ich mute dir das zu, weil ich darauf vertraue, dass du frei leben kannst und auch deine Freiheit gestalten kannst. Und so muten wir unseren Menschen, unseren Mitmenschen ab 18 zu, dass sie frei Verträge unterschreiben können. Wir muten Menschen ab dem x-ten Jahr schon zu, dass sie ihre Religion frei bestimmen können. Und Gott mutet den Menschen zu, ab seiner Erschaffung schon frei zu sein, erlöst zu sein. Und Erlösung meint ja, naja, erstmal auch vielleicht mal ganz nicht religiös gesprochen, was meint, ich bin erlöst, ich bin jetzt befreit. Wenn du aus dem Examen kommst oder aus einer Klausur, bist du auch irgendwie erlöst, ja, davon. Klar, also wir wollen Freiheit. Und natürlich wollen wir jetzt nicht eine Willkürfreiheit haben als Menschen, also manche schon, aber vielleicht ist es nicht so sinnvoll. Klar, eine gebundene Freiheit. Und wenn wir irgendwie die Ehe schließen oder einen Vertrag schließen, sind wir ja auch nicht unerlöst danach, sondern vielleicht viel erlöster aus unserer vielleicht Selbstsucht und anderen Dingen. Also ein wunderschönes, vielleicht das bekanntes Wort Erlösung des Menschen beginnt schon bei der Erschaffung des Menschen. Klar, der Mensch wird geschaffen zur Freiheit. Und leider verstrickt er sich eben in die Unfreiheit. Und das kommt immer wieder vor. Wir merken das schon am Anfang, wenn nur zwei Menschen geschaffen und da geht es schon los mit den Kindern, die sich schon verkrachen. Das ist ziemlich krass eigentlich. Aber so auch unsere Lebenserfahrung. Sobald du den Menschen etwas Gutes schenkst, beginnt schon der Streit. Manchmal schon am Anfang, ja, und das ist ja auch schon bei schönen Dingen. Wenn wir Menschen Geschenke machen, kann das schon zu Unfrieden führen. Warum ist das so? Warum haben Menschen diesen Drang zum Bösen? Das ist nicht von der Natur her so gewollt. Also man kann jetzt nicht Gott vorwerfen, dass er irgendwie uns schlecht geschaffen hat, sondern das ist eben die Freiheit. Und das sehen wir auch dann in anderen Bereichen, ja, wenn wir vom Teufel sprechen, das ist auch die Freiheit. Das ist nichts, was Gott geschaffen hat, natürlich schon irgendwie, aber eben das ist die Folge der Freiheit. Und die, man könnte sagen, Dynamik der Freiheit ist ein Drama. Ein Drama, dass Gott uns hinterherlaufen muss und möchte vor allem, dass wir alle uns wieder doch für ihn entscheiden. Das ist eigentlich total spannend. Gott setzt eine neue Dimension, die Dimension der Freiheit. Das heißt eben, er nimmt seine Allmacht zurück. Und dadurch beginnt diese Gefahr und auch das Problem für ihn natürlich, dass er eben auch zulassen muss, wenn Menschen zu ihm Nein sagen. Also, vielleicht etwas pikant gesagt, Die Erlösung des Menschen beginnt mit seiner Erschaffung. Sie geht weiter über die Propheten, über die Patriarchen, über die Engel. Ja, und Menschen sind auch Engel, ne? Im weitesten Sinne quasi. Sie geht über viele Menschen, die Gott in die Welt schickt, bis hin zu seinem Sohn, der dann eben für uns Mensch wird, der für uns getauft wird, der für uns solidarisch in die Taufe springt und der für uns Wunder bewirkt, Zeichen setzt und eben stirbt und aufersteht. All das ist Erlösung. Und unsere Erlösung geht noch heute weiter. In der Heiligen Messe feiern wir die Erlösung und zwar realgegenwärtig. Und nicht im Sinne von das war mal, sondern das ist eine Feier der Erlösung, wo das erneuert wird. Ganz stark real hier in der Messe ereignet sich Erlösung. Auch in der Beichte, auch in der Taufe, nicht im Sakrament. Also Erlösung ist ein Prozess, der nicht einmal geschehen ist vor 2000 Jahren, sondern der sich immer wieder neu ereignen darf an uns.
Ja, schöne Worte, zu denen mir auch nur einfällt, dass ja Gott auch durchaus immer wieder als Gentleman charakterisiert wird, denn er will eben aus Freiheit geliebt werden und sozusagen einen nicht zwingen, ihn zu lieben oder ihn anzubeten. Jetzt lassen wir diese ganzen neuen Infos und Gedanken zu den Sprichwörtern und Redewendungen der Bibel einmal ganz kurz sacken bei ein paar schönen Melodien. Und davor sind noch unsere Hörer ganz herzlich eingeladen, sich auch an der Sendung zu beteiligen und ihre Lieblingssprichwörter mit uns zu teilen. Oder wenn Sie etwa auch Fragen zu einem biblischen Sprichwort haben, fragen Sie uns einfach. Und wenn Sie beispielsweise unsicher sind, ob ein Sprichwort aus der Bibel kommt oder nicht, oder was es eigentlich bedeutet, können Sie ebenfalls gerne anrufen und live mit uns darüber ins Gespräch kommen. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Sprichwörter und Redewendungen der Bibel erklärt. Darum geht es in diesem Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, zu dessen zweitem Teil Sie Leon Bichler ganz herzlich begrüßt. Haben Sie ein biblisches Lieblingssprichwort? Dann teilen Sie es mit uns und erzählen Sie uns, warum es Ihnen so gut gefällt. Und zwar unter 089 517 008 008. 089 517 008 008. Bisher hat der Kölner Publizist Georg Dietlein bereits einige spannende Sprichwörter erläutert, darunter hinter mir die Sintflut und auch lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Herr Dietlein, jetzt ein Sprichwort, bei dem ich eigentlich erst selber gar nicht sicher war, ob es aus der Bibel kommt. Und da würde mich auch mal interessieren, von wo genau eigentlich, nämlich Hochmut kommt vor dem Fall.
Ja, wenn wir von Sprichwörtern sprechen, dann denken wir an kurze Sentenzen, die vielleicht 5 Wörter umfassen. Und das ist genau ein solches Wort aus dem Buch der Sprichwörter. Oh, also wir merken direkt, es gibt so ein paar Bücher in der Heiligen Schrift, die gehören zur Weisheitsliteratur Israels, Weisheitsliteratur, das ist etwa gerade dieses Buch der Sprichwörter mit vielen Sprichwörtern von Salomo, zumindest hat das ihm zugeschrieben, und auch von anderen bedeutenden Menschen, der Hiskia, ob das so ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall werden sie ihm zugesprochen. Und wir schauen mal einfach ganz kurz rein in das Buch 1, Vers 1, um zu verstehen, was eigentlich das sein soll, dieses Buch der Sprichwörter, warum das geschaffen worden ist. Und da heißt es dann, Sprichwörter Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um Weisheit zu lernen und Zucht, um kundige Rede zu verstehen, um Zucht und Verständnis zu erlangen, Gerechtigkeit, Rechtssinn und Redlichkeit und so weiter. Ja, also das sind ganz viele solche Sentenzen, die wirklich nur wenige, also eigentlich einen Satz umfassen. Und wenn wir so mal ein bisschen durchgehen, merken wir, naja, diese Sprüche helfen einem, ja. Also Thema ist diese Sprüchen von, ich will mal vielleicht ein paar Themen nennen, es geht um diese Weisheit erstmal. Und Weisheit ist auch ein Begriff eigentlich, der auf Gott sehr gut passt, denn Gott ist die Weisheit. Weisheit schlechthin. Das ist jetzt noch nicht so vielleicht deuten wie später irgendwie so im 1., 2. Jahrhundert so die Gnosis, von wegen Gottes so eine Erkenntnislehre, das ist dann sowas etwas Abstraktes, sondern Gott ist Weisheit. Ganz plastisch gesehen, Gott ist Klugheit, Gott ist Weisheit, Gott ist schlechthin das Wesen, das tugendhaftig ist und von dem wir auch lernen können. Und diese Sprüche passen super in unser Leben. Also da geht es um Dummheit und Nichtsnutz und Gräuel und da geht es um Faule und die Ameise und da geht es um Frauen und den Lob der Frau, wunderschön. Und auch konkret um diese Frage jetzt hier, Hochmut. Das steht im 16. Kapitel, Vers 18. Gucken wir uns so ein paar Verse vielleicht vorher an. Das Kapitel beginnt folgendermaßen. Der Mensch entwirft die Pläne im Herzen, doch vom Herrn kommt die Antwort auf der Zunge. Jeder meint, sein Verhalten sei fehlerlos, doch der Herr prüft die Geister und so weiter. Und dann gucken wir ein bisschen weiter. Weisheit erwerben ist besser als Gold, Einsicht erwerben vortrefflicher als Silber. Böses zu meiden ist das Ziel der Rechtschaffenen. Wer auf seinen Weg achtet, bewahrt sein Leben. Hoffart, ich habe mal eben ein bisschen nachgeschaut, was andere übersetzen, das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber heißt viel wie, also andere schreiben dazu auch, Hochmut kommt vor dem Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist total wichtig hier, dieses Kapitel, das immer wieder wiederholt wird auch. Also dieses Thema Hochmut kommt nochmal in anderen Kapiteln vor, in der Abwandlung. Ich will kurz die Parallelstellen oder die ähnlichen Stellen vorlesen. Etwa hier, Gottesfurcht erzieht zur Weisheit und Demut geht der Ehre voran. Oder im 11. Kapitel, kommt Übermut, kommt auch Schande, doch bei den Bescheidenen ist die Weisheit zu Hause. Also es geht immer um Weisheit hier und eigentlich um gute Sprüche, kann man fast schon sagen. Und ich würde, wir kommen nachher noch vielleicht darauf zu sprechen, auf dieses schöne Wort von, wer an eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Also dieses Werk der Sprichwörter Salomos ist ein ganz großes Werk von Weisheit, ja, von klugen Sprüchen. Und leider haben wir im Deutschen nicht so viele Sprüche, die jetzt vielleicht so eins zu eins passen, aber wenn wir mal reinschauen, werden wir noch merken, dass viele andere Sprichwörter auch ähnlich sind und da reinpassen. Übrigens, mit anderen Menschen, die andere Sprache sind, kommt man manchmal ins Gespräch über Dinge und wir merken auch, im Deutschen gibt es Sprichwörter, die ganz ähnlich sind. Vielleicht ein kleines Beispiel, ist nicht biblisch, meine ich zumindest, kann ich gerne noch mal nachschauen, ja. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Es gibt natürlich im Spanischen, Englischen ganz ähnlich, jetzt nicht mit denselben Tieren vielleicht, ja, aber ich würde sagen, so jedem Menschen und auch dem Volk Israel natürlich wohnt so eine Grundweisheit inne. Und naja, so die Themen unseres Alltags über dieser Spatz und die Taube heißt ja auf Deutsch so viel wie, naja, besser fängst du mal klein an, als direkt auf das Große hinaus zu wollen. Man kann es auch umkehren. Man könnte auch sagen, naja, eigentlich ist es sinnvoll, besser die Taube sich mal zu holen als den Spatz, ne? Es sind so Herangehensweisen, Klugheit und Vorsicht, Unternehmertum. Wir werden ja, vielleicht kennen wir verschiedene andere literarische Genera in diesem Bereich der Metaphorik. Es gibt ja Sprichwörter, es gibt auch Fabeln und Märchen und eben auch Gleichnisse. Das sind ja alle literarische Kompositionen. Übrigens, kurz eine kleine Einordnung. Das Spannende an den Fabeln ist, dass sie immer zur Vorsicht neigen und an den Gleichnissen, dass sie gerne übertreiben und auch zum Mut mahnen. Also alle Gleichnisse Jesu sind nicht so schreckhafte Gleichnisse von wegen, mach das nicht. Die Fabeln sind eher das Gegenteil. Die Fabeln mahnen und warnen eher vor Dingen. Warum das so ist, ich denke mal, das ist so eine Grundhaltung, vielleicht bei Jesus auch, dass seine Fabeln, könnte man sagen, seine Gleichnisse eben das Gegenteil von manchmal unserer deutschen Vorsicht sind. Die Gleichnisse sind immer hinausrufend so schon fast zum Unmöglichen. Ja, da ist die Rede von der Frau, die eine Grosche, einen Drachme findet und dann ein Fest feiert. Das ist völlig unverhältnismäßig und völlig Schwachsinn eigentlich. Aber es zeigt noch so schön die Freude. Das ist das Zentrale, ne? Und die Fabeln mahnen eher zur Vorsicht. Und auch dieses Buch der Weisheit ist ja auch ein Buch, das man so einordnen vielleicht könnte. Das ist eher ein vorsichtiges Buch. Weisheit meint hier die Klugheit, so ein bisschen auch die Demut und das sich zurückhalten. Ich glaube, es ist jedem mal zum Empfehlen, mal da reinzuschauen, dieses dicke Buch der Sprichwörter. Weil eigentlich jedes einzelne Sprichwort passt eigentlich in unser Leben hinein.
Also Hochmut kommt vor dem Fall, hier auch als Beispiel, dass man das auch nicht ja sozusagen Wort für Wort so aus der Bibel abgeleitet hat und dass man durchaus mit biblischer Weisheit hier auch anders ein anderes Sprichwort hätte prägen können, denn die Bibel lädt also durchaus auch manchmal zu ja mutigen, fast kühnen Entscheidungen im Leben ein. Also jetzt auch noch mal kurz auf das Wort Weisheit einzugehen, ist ja doch ein sehr bedeutungsgeladenes Wort, gerade auch im hebräischen Urtext Chochma, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, bedeutet da ja auch gerade nicht jetzt nur so Alltagsweisheiten, so eine gewisse Schlauheit, sondern doch viel mehr vielleicht noch ein weiser Mann, glaube ich, heißt es dort, ist der, der die Gebote Gottes kennt und befolgt. Also meint auch speziell eine Gottverbundenheit, oder? Also eine Orientierung an Gott.
Ja, vielleicht ein Beispiel, das es gibt ja auch noch das Buch der Weisheit. Wir haben gerade nur die Sprichwörter uns angeschaut, natürlich alles auch weiße Sprichwörter. Ich kann jedem empfehlen, so ein bisschen zu blättern in den letzten Büchern der Heiligen Schrift, also des Alten Testamentes. Und da findet man mehrere spannende Werke, die man meist übersieht, die aber ziemlich interessant sind, weil sie so kurz vor Jesus entstanden sind. Über das Buch der Weisheit kann man vielleicht sagen, so im ersten Jahrhundert vor Christus oder im zweiten. ne, spätestens. Oder auch die Bücher Jesus Sirach, das Hohelied der Liebe. Das sind so Bücher, die eigentlich super zu Jesus passen. Und auch Amos, Hosea. Das sind so späte Werke, könnte man fast sagen, die sehr, sehr stark schon jesuanisch geprägt sind. Jetzt nicht von Jesus natürlich her, der lebte damals ja noch nicht, zumindest auf der Erde. Aber ja, da sind schon Entwicklungen drin. Das Volk Israel entwickelt sich ja. Und es entwickelt sich ausgehend von, auch vom Exodus, vom babylonischen Exil, von der Befreiung, der Erfahrung der Befreiung. Und dann eben dieses Buch der Weisheit, das Beispiel, wir können es gerne mal aufschlagen. Sie haben es ja schon gesagt, ja, es geht um ganz was anderes als nur um Alltagsweisheit, so vielleicht wie die das Kölsche Grundgesetz, ja, von wegen so flapsige Weisheiten, sondern das ist eine tiefe Haltung, ja. Und wir würden ja auch zu Menschen sagen, der vielleicht jetzt sehr klug ist, so in solchen Kleinigkeiten, nicht direkt, der ist weise, der ist vor allem einfach mal vielleicht geschickt, ja, vielleicht geschickt. Weisheit ist was viel Tieferes. Das ist ein Königswort für Gott selbst, ja. Gott ist die Weisheit. Und wir können gerne mal einfach reinschauen in das erste Kapitel des Buches der Weisheit. Da geht es nämlich um Gott und nicht um einen Humanismus oder ein Gutmenschentum. Da heißt es dann, liebt Gerechtigkeit, ihr Herrscher der Erde, denkt in Frömmigkeit an den Herrn, sucht ihn mit reinem Herzen. Denn er lässt sich finden von denen, die ihn nicht versuchen und zeigt sich denen, die ihm nicht misstrauen. Und so weiter. Vers 6, die Weisheit ist ein menschenfreundlicher Geist, doch lässt sie die Reden des Lästerers nicht straflos. Hier wird die Weisheit sogar so ein bisschen personifiziert, das ist interessant, weil eben Gott auch wirkt, und zwar als Geist, ja. Und dieser Geist ist die Weisheit, könnte man fast sagen. Also ultra spannend, könnte sich die Frage stellen, ist schon Gott hier trinitarisch angelegt, ja. Wir finden immer wieder im Alten Testament den Geist Gottes. Wer ist dieser Geist Gottes? Das Gott selbst? Ja, natürlich ist das Gott selbst. Und zwar eben Gott als Geist, als Heiliger Geist. Also es ist ganz interessant, man könnte ja schon überlegen, ob das irgendwie so gemeint ist. Ich denke mal, es ist eigentlich nicht so gemeint gewesen, dass man ja schon Trinität aufbaut, aber interessant, Gott wirkt ja eben und eben auch als Geist der Weisheit. Das heißt, Weisheit ist sehr, sehr stark bezogen auf Gott. Das ist eigentlich eine göttliche Tugend. Und ja, klar, wer Gott sucht und wer Gott nicht versucht und wer ihn in seinem Leben Platz haben lässt, der wird sehr weise und glücklich sein. Das ist die Verheißung auch des Alten Testamentes schon.
Also hier das Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall und wir haben das jetzt verbunden mit einem kleinen Exkurs sozusagen zur Weisheit, der sich hier wirklich angeboten hat. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich die Einladung an unsere Hörer, mit uns ins Gespräch zu kommen über biblische Sprichwörter und Redewendungen. Wenn Sie ein Lieblingssprichwort haben, dann überlegen Sie doch mal, oder ob das aus der Bibel kommt. Also höchstwahrscheinlich wird es so sein, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Ich habe mich da ja im Vorfeld der Sendung auch eingearbeitet und war selbst sogar überrascht, wie viele Sprichwörter gerade auch aus unserem Alltagsleben tatsächlich aus der Bibel kommen und unsere Alltagsweisheiten durchsäuern, sozusagen durchtränken und die Bibel hier auch wirklich in unserem Alltag immer wieder lebt. Sicher sein wie in Abrahams Schoß ist hier das Nächste, das ich gern besprechen würde. Und da frage ich mich doch gleich, wie kommt es eigentlich dazu? Also Abraham ist ja gerade bekannt durch die Geschichte mit Isaak, also jemand, der hier bereit gewesen wäre, seinen Sohn zu töten. Ist ja auch eine sehr umstrittene Figur in gewisser Hinsicht. Deswegen, manche sagen, das ist sozusagen der erste radikale hier Fundamentalist gewesen des Glaubens. Soweit würde ich jetzt mal nicht gehen, aber zu sagen, in Abrahams Schoß ist man sicher, okay, das scheint mir ebenso gewagt. Wie kommt es zu so einem Sprichwort, Herr Dietlein?
Ja, dieses Evangelium von Lukas 16 haben wir gerade am letzten Sonntag gehört, ja, am letzten sogar, und das passt ja wundervoll. Ne? Und die Auslegung ist eigentlich folgende, dieser Abrahams Schoß ist ja ein Symbol. Und zwar wird ja bei dieser Geschichte von einem reichen Mann oder einem reichen Prasser und dem armen Lazarus davon erzählt, dass der eine wird begraben und der andere stirbt. Und dann tragen ihn die Engel in Abrahams Schoß. Abrahams Schoß ist so eine Symbolik. Und zwar die Symbolik ja für die Erlösung oder erstmal, das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, erstmal für den endgültigen Zustand der Tröstung der Glückseligkeit. Also ein Zustand erstmal dieser Lazarus, der arme Mensch, wird hier dann von den Engeln getragen zur Tröstung in Abrahams Schoß. Auch vielleicht als Symbol dafür. Wir denken mal an das Positive bei Abraham. Das ist der Stammvater Israels und eigentlich aller Abrahamiten, aller Kinder Abrahams, ja. Und das ist die Symbolik für Zukunft, für Rückhalt. Jeder Jude versteht sich als Kind Abrahams und jeder Christ übrigens auch und jeder Muslim hoffentlich auch, ja. Also es ist eine Figur als Stammvater. Das ist quasi der Zustand, wo wir alle hinkommen möchten, so Heimat, ja. Man könnte vielleicht sagen, Dieser Schoß, dieses Zurückkehren zu Abraham ist ein Symbol für die Heimat, für den Himmel vielleicht auch schon, für die Glückseligkeit, für das Zur-Ruhe-Kommen. Jetzt tiefer zu gehen in Abrahams Schoß, das ist das, naja, also das kommt jetzt einmal hier vor im Neuen Testament bei dieser lukanischen Stelle. Übrigens ist es Eigengut von Lukas. Ist noch mal schön zu sehen, dieses Evangelium ist nur bei Lukas überliefert worden, nicht bei Matthäus und Markus. Man kann es daraus seine Schlüsse ziehen. Es ist auch so ein bisschen vielleicht anders zu lesen, als wir es manchmal verstehen, von wegen, okay, das ist jetzt eine Warnung vor dem Reichtum. Es wird manchmal auch falsch verstanden. Man muss sich noch mal vorstellen, lukanische Gemeinde, was Lukas da schreibt, ist auf eine Gemeinde bezogen, wo konkrete Missstände offensichtlich waren, wo auch eben die Gemeinde sich entfremdet hatte. Ich finde dieses Evangelium vom reichen Mann von Lazarus auch sehr spannend, weil hier kommt zum ersten Mal in einem Gleichnis ein Name vor. Das haben wir eigentlich sonst nie, dass ein Mensch oder eine Person einen Namen bekommt. Es ist immer die Rede von dem verlorenen Sohn, dem Vater oder von dem Pharisäer und dem Sünder. Die kommen niemals einen Namen. Und hier ist es interessant, dass Lukas einen Namen gibt. Das fällt einem so ein bisschen dann plötzlich auf. Lazarus. Und das ist ein anderer Lazarus, das ist der, der nachher wieder aufersteht. Aber Lazarus heißt, Gott hilft. Gott ist stark, Gott greift ein. Interessant. Also dieses lukanische Modell, dass Lukas sehr viele schöne Sachen literarisch zusammenfasst, wird nochmal deutlich hier. Und dieses Symbol von Abrahams Schoß, man könnte fast sagen, das konnte nur Lukas schreiben. Also der Markus spricht eher in einfachen Worten, der würde niemals so schön das ausschmücken. Und Lukas ist so ein griechischer Christ oder so aus dem hellenistischen Bereich, der also sehr schöne Symboliken verwendet und dann eben auch von diesem tollen Symbol spricht, Abrahams Schoß. Das kennen wir aus dem Alltag übrigens nicht so oft. Ich verwende das nicht als Sprichwort, aber vielleicht einige. Und klar, das ist ganz klar biblisch, Abrahams Schoß, Lazarus. Ich denke mal, dieses Evangelium hat über 2000 Jahren haben das Menschen gelesen und das hat auch, denke ich mal, Menschen angesprochen und zwar auch radikal angesprochen. Es gibt ja Geschichten, die sind wirklich Evergreens. Nehmen wir an, der verlorene Sohn oder der barmherzige Vater. Das ist natürlich ein Gleichnis, das wir einfach kennen. Also das kennt jedes Kind in der Schule, in der Grundschule schon. Ich kenne das auch noch. Es wurde auch damals schon vorgelesen und dieser Lazarus offenbar ist auch ein Gleichnis. Das kannten die Menschen damals und haben es ihnen dann verwendet als Sprichwort. Und zwar eben das Legen in Abrahams Schoß als Ort der Ruhe, auch der Tröstung, ja, als Ort der Geborgenheit.
Sie haben den zweiten Lazarus jetzt auch schon angesprochen, also den Lazarus von Bethanien, der von den Toten auferweckt wurde durch Jesus. Ja, das war jetzt nicht unbedingt ein Armer, also so kann man auch sagen, oder vielleicht gar sogar ein Reicher, dass auch Jesus nicht pauschal immer gegen Reichtum gepredigt hat, sondern ja, eben durch die falsche Nutzung des Reichtums, beziehungsweise dagegen, dass man sich vom Reichtum, vom Mammon hier verknechten lässt und sozusagen sich nicht in erster Linie mehr frei als Gotteskind wähnen kann.
Ja, man muss ohnehin die Heilige Schrift immer als Einheit lesen, sonst wird es ziemlich gefährlich. Also etwa in diesem Gleichnis hier von Lazarus ist es ja ziemlich krass, so diese Höllengeschichte von wegen Abraham sagt, mein Kind, du hattest schon genug Zeit auf Erden und jetzt ist ein Graben zwischen uns, der ist unüberwindbar. Ui, das ist ja ein Argument für die Hölle. Ja, es ist klar, ne? Also es gibt ja auch die Hölle, die wird ja auch mehr als angesprochen. Nur die Frage ist, darf man das so sehen, dass Menschen oder dass viele Menschen vielleicht endgültige Entscheidungen auf der Erde treffen? Das ist wohl die Symbolik oder das Zentrale, dass Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass sie manchmal Dinge tun, die endgültig werden, endgültig und irreversibel sind. Und das ist ja auch irgendwie unser Alltag. Manchmal sind Dinge nicht mehr umkehrbar. Dann ist es zu spät. Und jetzt kann man natürlich theologisch fragen, gibt es diesen unüberwindlichen Graben? Ja, dafür spricht dieses Evangelium. Andere Evangelien sprechen dafür auch, dass Gott eben manchmal auch sich erbarmt derer, die es gar nicht verdient haben, natürlich. Ja. Und das ist ja auch die Theologie der Barmherzigkeit. Das meint nicht, jetzt das Evangelium von Lazarus nicht zu lesen, zu sagen, ist ja vollkommen egal, ich muss ja gar nicht auf mein Leben achten, darum geht es nicht. Aber natürlich erbarmt sich Gott auch von auch derer und mancher Menschen, die gar nichts verdient hätten. Und das ist die Spannung auch im Neuen Testament gerade. Man muss die einzelnen Perikopen immer zusammenlesen und darf natürlich nicht jetzt holschendartig verzerren. Also Lazarus ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Wir können uns auch da rein empfinden. Sind wir eher der reiche Mann oder eher Lazarus? Okay, heute ist es wahrscheinlich eher so, dass wir alle sagen würden, naja, also wir passen eigentlich weder zum einen noch zum anderen. Aber zur Zeit von Lukas konnte man schon sich als Hörer die Frage stellen, darum ist es ja auch so geschrieben worden, wo stehe ich da eigentlich? Stehe ich da auf der einen oder der anderen Seite? Manche Gleichnisse sind heute eher schwieriger zu verstehen, weil vielleicht das Thema Armut nicht mehr jetzt so krass ist in Deutschland wie vielleicht vor 100 Jahren. Vielleicht. Aber wenn wir uns überlegen, unsere Urgroßeltern haben das noch wahrscheinlich so erlebt. Und zwar genau so in dieser Form, dass es eben doch diesen Menschen gibt, den armen Lazarus, der noch nicht mal begraben wird.
Also Sie haben gesagt, manchmal erbarmt sich Gott sozusagen auch gerade den Leuten, die unumkehrbar falsche Entscheidungen gemacht haben. Ich möchte fast sagen, er erbarmt sich diesen immer, denn er ist ja schließlich kein Willkürgott, der mit den einen besser, mit den anderen schlechter umgeht, sondern ich glaube, es hängt auch sehr stark davon ab, wie sehr diese Menschen fähig sind, die das Erbarmen Gottes und seine Vergebung anzunehmen. Gerade auch eine Geisteshaltung, die man dann in der Heiligen Beichte ja sehr gut üben kann, eben auch Dinge mal zu bereuen und dann auch noch sozusagen die auszusprechen und sich vergeben zu lassen, die Vergebung anzunehmen. Manche denken, das ist sehr leicht, dann sage ich halt da was und dann vergibt mir Gott alles. Aber es ist ja das Entscheidende, dass man es wirklich bereut. Und dann, wenn man etwas bereut, dann ist es schon gar nicht mal so leicht, sich vergeben zu lassen. Mhm. Die Erfahrung hat bestimmt schon der ein oder andere auch gemacht. Also sicher sein wie in Abrahams Schoß. Hier ein, ja, wie Sie erklärt haben, Bild dafür, dass man im Endeffekt in einem väterlichen Schoß geborgen ist. Und heutzutage, wenn das Sprichwort entstehen würde, würde Mutterschoß draus werden oder in geborgen wie in Marienschoß, nehme ich an, weil so diese Schoßmetaphorik vermutlich eher mit Frauen heutzutage mit der Mutterliebe auch gerade in Verbindung gebracht wird. Gleich fahren wir weiter mit vielen weiteren spannenden biblischen Sprichwörtern und Redewendungen. Und jetzt davor haben unsere Hörer noch letztmals die Chance, wenn Ihnen ein Sprichwort eingefallen ist, das Sie sehr gern mit uns teilen möchten, das wir jetzt noch nicht besprochen haben, dass Sie uns das erzählen und auch ja, kundtun, warum Sie das so eigentlich begeistert oder warum Sie das im Alltag oft gebrauchen, warum sich das gerade in Ihren Sprachschatz eingeschlichen hat. Gerne können Sie dazu dann anrufen unter 089 517 008 008. Also bis gleich, dranbleiben lohnt sich wie immer. Sprichwörter und Redewendungen der Bibel erklärt. Das ist der Titel unserer Sendung, zu deren letzten Teil für heute Sie Leon Bichler herzlich aus München begrüßt. Bisher hat der Kölner Publizist Georg Dietlein bereits einige spannende Sprichwörter erläutert und jetzt haben wir auch noch zwei Anrufer in der Leitung und zwar zuerst Herrn Hans-Peter Schneider aus der Schweiz in Deggersheim. Grüß Sie Gott, Herr Schneider.
Grüß Gott. Ich bin nicht ganz sicher, ob das aus der Bibel ist. Es heißt, mir fliegen die gebratenen Tauben in den Mund. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gebraucht, wenn Sie mir gefragt haben, wie es mir geht. Ja, mir geht's wunderbar, mir fliegen die gebratenen Tauben in den Mund. Und gestern ist mir noch der zweite Satz in den Sinn gekommen. Das Problem ist, ich habe nicht gern Geflügel.
Ja, vielen Dank, Herr Schneider. Ja, das wollen wir jetzt gleich mal weiter besprechen.
Ja, danke.
Danke, Grüße in die Schweiz.
Ich habe mal gerade nachgeschaut im Internet und ich finde jetzt keinen Verweis auf die Heilige Schrift direkt. Ja. Weil ich dachte jetzt eher an Schlaraffenland auf den ersten Blick, auch an die Bilder aus Holland, ja, die gebratenen Tauben. Und da gibt es ja so, auch so Karikaturen, ja.
Ja gut, aber wenn genau. Wir da mal an Genesis beziehungsweise an Exodus denken, da heißt es ja durchaus
genau. Milch und Honig, genau. Ich muss mal ein bisschen tiefer gucken. Haben Sie schon einen Verweis gefunden oder entsprechend?
Nee, das war jetzt nur aus meinem aus dem FF sozusagen.
Ja, genau. Ich dachte auch gerade so auf den ersten Blick, aber ich weiß es nicht. An das Land von Milch und Honig und die gebratenen Tauben, ja. Ich gucke mal einfach hinten in die Synopse, wo das Wort Tauben eigentlich eine Rolle spielt.
Mhm. Vielleicht kommen wir. Also da müsste es drin sein. Ich bin ziemlich sicher, dass es aus dem Buch Exodus ist.
Ja.
Die genaue Stelle, die werden wir jetzt in Kürze auch gleich nachliefern.
Wir gucken mal einfach nach, genau.
Und ja, also Sie haben es schon gesagt, es ist also dort ein Beispiel dafür, dass ja Gott sich um die Menschen auch kümmert, dass man sich nicht zu sehr Sorgen drum machen muss, immer was sozusagen die Zukunft bringt. Er hat die ja durch die Wüste geführt und Jesus sagt ja an anderer Stelle jetzt, das wurde zwar nicht zum Sprichwort, aber achtet auf die, wie heißt es dort genau? Also sprichwörtlich kann man auch sagen, auch wenn es kein Sprichwort wurde, seht auf die Tauben, auf die Vögel des Himmels, denn sie säen nicht und sie ernten nicht und dennoch kümmert der Herr im Himmel sich um sie. Und um wie viel mehr kümmert er sich um euch, ihr Kleingläubigen, die ihr eben seine Kinder seid, denn jedes Haar auf eurem Haupt ist gezählt. Also jetzt frei hier paraphrasiert von mir. Aber es scheint ja doch eine starke Parallele zu sein, oder?
Ich habe mal gerade geschaut, also es ist ja so, die Wörter natürlich, die wir alle heute haben, haben natürlich irgendwie im Deutschen dann ihren Ursprung. Etwa hier habe ich mal gefunden von Hans Sachs, da gibt es dann dieses das Wort, auch fliegen um, das mögt ihr glauben, gebratene Hühner, Gänsen, Tauben, wer sie nicht fängt und so weiter. Und ist so faul, dem fliegen sie selbst in das Maul. Vielleicht ist es ja eine Mischung. Ja, ich glaube natürlich, dass viele wirklich echte deutsche Sprichwörter natürlich dann nicht zwingend jetzt unbedingt eins aus der Heiligen Schrift kommen. Aber klar, die Theologie oder die Idee, gebratene Tauben, ja, also kann man dran denken. Ob jetzt unbedingt immer in der Heiligen Schrift so viele gebratene Tauben rumfliegen, ja, eher selten. Es gibt manchmal Wachteln und Manna, aber gut, ja. Also vielleicht kann man das noch was deuten, müsste mal ein bisschen da in die Quellenrecherche einsteigen. Deswegen ist es nicht eins zu eins aus der Heiligen Schrift, aber man kann das natürlich da irgendwie zwischen den Zeilen auch wieder finden, ne.
Ja, also Sie haben ja auch die Stelle angesprochen, eben wo das Manna vom Himmel fällt. Und da gibt es dann noch weiterführende Stellen in der Bibel. Da könnte man sich auf jeden Fall nochmal genauer einlesen. Aber auch hier auf jeden Fall, vielleicht wenn auch nicht eins zu eins, aber doch ein deutlicher biblischer Bezug.
Ja, genau.
Jetzt haben wir auch noch die Frau Moosberger aus Leipzig am Apparat. Grüß Sie, Frau Moosberger, hallo.
Ich grüße Sie ganz lieb. Und zwar, meine Omi, 1901, zur Kaiserzeit, hat man jeden Tag Religionsunterricht, Sprüche, Weisheiten und Psalmen durchgenommen. Jeden Tag war der Religionskunde. Und daher bin ich mit den ganzen Tutis vertraut, weil da nämlich meine Omi immer die Bestnote erzielt hat. 1a und 1b. In der Religion und so weiter. In der Bibelkunde. In der Bibelkunde zu Kaiserszeiten. Das wurde ja dann später zur Nationalzeit bei meiner Mutti oder dann bei uns zu DDR-Zeiten. Und jetzt meine Kinder in der jetzigen Zeit, das wurde ganz einfach versäumt. Dieses kategorische Wissen von Psalmen, Sprüchen und von Weisheiten. Ja. Und das hat meine Omi als eine FF gehabt. Genauso auch die Glocke von Schiller innerhalb einer Woche.
Ja, klar. Ja, nicht schlecht. Also vielen Dank für dieses schöne Beispiel. Vielleicht auch hiermit eine Erklärung von Ihnen, Frau Moosberger, dafür, dass die Sprichwörter doch auch in unser Kulturgut übergegangen sind.
Oh ja.
Vielen Dank nach Leipzig.
Oh, ja. Danke. Ja.
Alles Gute.
Danke, Ihnen auch.
Im gesegneten Oktober, Marienmonat.
Danke, ebenfalls, für Gott. Ja, Herr Dietlein, also ein schönes Beispiel, das uns hier die Frau Moosberger gegeben hat. Auch heute haben wir durchaus diese Sprichwörter noch in unserem Alltag gegenwärtig, aber nicht mehr so präsent und auch nicht mehr so, ja, sagen wir mal, systematisch im Religionsunterricht zum Beispiel. Die Sendung neigt sich leider auch schon wieder dem Ende. Und dies war auch schon wieder die zweite Ausgabe dieser Bibelsendung zu den biblischen Sprichwörtern und Redewendungen. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung ab Montag gerne als CD kostenfrei bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. Natürlich ist sie auch herunterladbar als Podcast und zwar auf horeb.org. Für Sie war Leon Bichler am Mikrofon und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Dietlein, für Ihre interessanten Ausführungen zu den Sprichwörtern, die wir heute alle behandelt haben. Dankeschön.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.